Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ja, meine Damen und Herren, Wirtschaften wird immer schwieriger, auch für Aktiengesellschaften. Sie haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und jetzt kommt noch eine Komplikation hinzu. Sie sollen nicht nur ordentlich Geld machen, wie das früher üblich war, sondern sie sollen auch noch einen moralischen Auftrag erfüllen. Ja, das Zauberwort ist ESG. Über dieses Thema spreche ich heute mit den beiden Investmentfondsanalysten Florian Günther, hallo,
hi.
Von PI. Private Investors oder Privatinvestor.
Privatinvestor.
Ja, und Pascal Andres. Hallo.
Hallo.
Herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Was ist denn das ESG? Man hört ja mit dem englischen Ausdruck auch ESG. Ja? Was bedeutet das?
Also ich möchte es jetzt einfach mal in die Sprache übersetzen. Die Ausschrift, die glaube ich, kennst du dann ganz gut. Es ist nicht nur, dass darauf geschaut wird, wie viel Kohlendioxid wird da überhaupt verschwendet und wie geht man mit Ressourcen um, sondern es ist auch ein, wie geht man mit der Gesellschaft um, wie geht man mit Menschen um, achtet man darauf, ob Kinderarbeit stattfindet oder nicht. Also das ist alles dieses Wohlgefallen, das innerhalb einer Gesellschaft oder auch innerhalb von Firmen bewertet wird und dann auch dazu führen kann, dass Unternehmen da mit Schwierigkeiten sich konfrontiert sehen, wenn sie da eben nicht drauf achten.
Genau, es wird also eine Art Verkirchlichung der Betriebe erreicht, indem sie nicht nur darauf achten, dass sie gute Reifen oder Sessel herstellen, sondern dass auch in ihrem Beritt, ja eigentlich ganz lobenswert, auch eine gute Atmosphäre und eine umweltfreundliche Atmosphäre entsteht. Was heißt denn ESG genau? Also was ist das für eine Abkürzung?
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2024. Am 25. Oktober diesen Jahres werden Top-Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Dr. Markus Krall, aber auch Volker Hellmeier und viele weitere über die aktuellen Themen sprechen. Wie geht es weiter mit der Verschärfung des Bargeldverbots? Wie geht es weiter an den weltweiten Kriegskonflikten, wie zum Beispiel Russland-Ukraine, aber auch der Nahe Osten oder womöglich sogar China-Taiwan? Wie geht es weiter mit Euro-US-Dollar, Gold, Bitcoin und den weltweiten Aktienmärkten? All diese Themen werden wir am 25.10. besprechen. Herzliche Einladung und die Ticketbuchung und alle weiteren Informationen finden Sie unterhalb dieses Beitrags.
Also es steht für die drei Worte Environmental, Social und Governance. Also übersetzt man es einfach, Umwelt, Soziales. Und Governance bedeutet sowas wie gutes Unternehmertum. Und Umwelt, ganz klar, also es soll natürlich auf CO2 geachtet werden, es soll keine Verschmutzung stattfinden. Soziales bedeutet dann eher, das geht so in diese Diversitätsschiene, also es soll natürlich ausreichend Frauen da sein, es soll natürlich multiethnisch alles sein. Man ist natürlich für alles rechts und links blind, was irgendwie binär ist. Und Governance ist dann strikte Regeln, die eingehalten werden sollen. Das Management soll jetzt nicht zu hohe Aktienoptionen haben, Boni sollen nicht irgendwie, dass es nicht schlüssig ist, wie diese Boni zusammenkommen. Also von den drei Punkten ist Governance sicherlich auch das, was für uns am relevantesten ist, wenn wir uns das Thema jetzt anschauen wollen. Aber das sind so genau, die drei Themen dabei.
Das ist die Frage. Das klingt ja nach Stress. Ja, mir kommt als Laie besonders das Lieferkettengesetz in den Sinn, wo dann bis ins letzte Zuliefererland gewährleistet sein muss, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ich bin ja auch kein Betriebswirtschaftler. Wie schlägt das ein? Machen die Firmen da mit oder wie ist da sozusagen die Erfolgsquote? Sind die gezwungen mitzumachen oder machen sie auch mit?
Beides. Also einerseits sind sie auch gezwungen und der Kapitalmarkt zwingt sie auch ein wenig dazu, weil es viele ESG-Fonds auch in den letzten Jahren gab, die aufgesetzt wurden, wo dann gesagt wurden, ja, wir strenge ESG-Kriterien und nur Unternehmen, die sich daran halten, nur darin investieren wir auch. Und so sahen sich dann viele Unternehmen auch dazu genötigt, anzufangen, sogenannte ESG-Reports aufzusetzen, die dann mehrere Dutzend, manchmal sogar in die 100 Seiten haben und wo dann das Unternehmen aufführt, ja, wir haben das ganz Tolles gemacht, wir sind super divers und wir sparen CO2 und wir haben eine Solaranlage und alles ganz toll. Interessant ist, dass dann auch so große Ölkonzerne das dann auch gerne machen oder auch Minenbetreiber und wo man sich dann ein bisschen fragt, okay, Es sind natürlich Rohstoffe, die gebraucht werden und da ist dann natürlich auch ein bisschen Einfluss auf die Umwelt, das ist ganz klar. Mhm. Dafür wird natürlich auch viel renaturiert. Auf der anderen Seite, wenn man fertig ist, aber dann wird dann in diesen Berichten, sind die Unternehmen im Endeffekt auch dazu gezwungen, sich sozusagen ein bisschen reinzuwaschen, um dann für den Kapitalmarkt wieder attraktiv zu sein.
Genau, also ihr beschäftigt euch ja mit der Analyse von Performance von Unternehmen, ja, von Aktiengesellschaften in erster Linie. Wie ist denn, gibt es da einen für euch erwartbaren Effekt, wenn jetzt eine Firma sagt, okay, wir werden jetzt ESG-tauglich und wir stehen auch voll dahinter. Wenn ihr hier morgens ins Büro kommt, gibt es da so eine Art Erfahrungswert schon, die haben auf ESG umgeschwenkt, dann passiert dies und jenes.
Ja, und da, die sind jetzt noch nicht also verifiziert im Sinne von, dass wir da richtige Statistiken, aber so die ersten Ideen oder die ersten Dinge, die wir sehen, sind, dass sich das Unternehmen eher tendenziell schlechter entwickelt. Weil, das ist ganz klar, du hast einfach viel mehr Kosten dadurch. Ja? Also das heißt, bisher war es dann eben möglich, jetzt nur mal ganz banal zu sagen, eine Damentoilette zu haben und eine Herrentoilette. Das war bisher die letzten 100, 200, 300 Jahre.
Hat sich bewährt.
Ja, das Konzept ist okay. Ja. Ja. Aber heute musst du auch noch eine Toilette für divers haben, glaube ich so. Ne? Und also das ist etwas, das zusätzliche Kosten verursacht, das auch den einen oder anderen schwer nachvollziehbar erscheint. Aber das ist so, das muss dann gemacht werden. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und deswegen dann eben durch alle Standorte hinweg durchgesetzt werden muss, dann kostet das Geld, die letztendlich den Eigentümer, wo du ja als Aktionär Eigentümer bist oder dann eben dann im weiteren Sinne auch bei den Fonds, das Geld kostet und damit auch Performance. Und
das ist also die Idee. Eigentümer, das darf ich nicht vergessen, bevor ich frage, was das denn mit dem Eigentümer macht und wie er reagiert, auch durch euch. Das wird ja eine sehr interessante Frage sein. Aber zunächst möchte ich mal wissen, wer kontrolliert denn das? Wer ist denn da der schwarze Mann, der am Ende des Tages sagt, okay, ihr habt aber du eure Hausaufgaben gar nicht gemacht?
Ja, das haben sie eigentlich ganz geschickt eingefädelt. Also der Kollege, der Pascal, hat es gerade erklärt. Es ist ja ein großer Wettbewerb immer zwischen den Firmen und aber auch zwischen dem Kapital. Ja, die Firmen brauchen Kapital, um zu wachsen, zu investieren. Das wird durch den Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt, über Anleihen, über Eigenkapitalausgabe, also Aktien. Und da war es halt bisher so, dass sich ganze Industriezweige darauf spezialisiert haben, nur diese ESG-Dinge umzusetzen, weil die dann diejenigen sind, die dann auch das Kapital vom Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt bekommen oder teilweise auch günstiger oder besseren Zugang zum Kapitalmarkt haben. Aha. Und das ist also schon festzustellen. Und dann macht es diese Firma ganz automatisch, ne? Weil sie braucht das Geld, sie will weiter wachsen, sie hat Ideen, aber kann es nur dann machen, wenn sie eben diesen
Subventionen.
Ja, nicht Subventionen, sondern diesen ESG-Dingen gerecht wird, sage ich jetzt mal.
Ja. Gibt es da so eine Art schwarze Liste? Gibt es da so eine Art Bilanz, die vorgestellt wird einmal im Jahr? Oder sagt man, okay, BMW oder Hutschenreuth oder was, die machen mit, die anderen nicht?
Ja, das gibt's durchaus. Ich weiß gar nicht, ob wir da Zugriff darauf haben, aber die Listen gibt es ja.
Ja, also was ganz daraus ist, eine ganz eigene Rating. Branche nochmal erwachsen. Ah. Also der ein oder andere, der die Finanzkrise miterlebt hat, der erinnert sich vielleicht noch an die Ratingagenturen, die damals die Anleihen erst ganz spät abgewertet haben und dann ist der Finanzmarkt dann runtergebrochen. Und dieselben und auch andere Ratingagenturen geben jetzt eben sogenannte ESG-Ratings raus. Das heißt, die prüfen dann ein Unternehmen, meist auf Auftrag. Das heißt, die Unternehmen bezahlen dafür und dann geben die eben ein bestimmtes Rating dafür ab. Ja, das ist jetzt ESG-konform oder E und S ist in Ordnung, aber G ist nicht gut. Und da ist aber nicht wirklich transparent, wie diese Ratings zustande kommen. Es passiert auch gerne, dass eine Ratingagentur ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, mit A bewertet und die nächste aber dann mit B. Und man weiß gar nicht, warum ist denn jetzt da A, warum ist da B. Das ist auch einer der entscheidenden Gründe, weshalb diese Ratings für uns im Investmentprozess überhaupt keine Rolle spielen.
Das wäre die nächste Frage gewesen, die wird es auch sein. Es gibt ja einen Zielkonflikt. Ihr habt ja die Aufgabe, möglichst gute Performances zu belohnen, indem ihr die Aktien kauft. Gleichzeitig sollt ihr aber aufpassen, dass moralisch alles mit rechten Dingen zugeht. Wofür entscheidet ihr euch dann jeweils? Oder darf man das gar nicht sagen?
Also wir suchen eben nach guten Unternehmen. Und ein gutes Unternehmen schaut eben auch rechts und links und hinterlässt auch nicht überall einfach nur verbrannte Erde. Aber ein gutes Unternehmen schaut eben auch auf die Kosten. Das hatte der Florian ja gerade schon angesprochen. Ich brauche ja nicht nur einen Diversity-Beauftragten, dann brauche ich irgendeinen Umweltbeauftragten, dann braucht der eine ganze Abteilung mit Leuten. Mit dem Lieferkettengesetz hatten Sie angesprochen. Ist totaler Irrsinn, wie das überhaupt nachverfolgt werden soll. Irgendwo in irgendeinem afrikanischen Dorf, dass da dann wirklich sichergestellt wird, dass eben die Leute, die halt gar keine andere Einkunftsmöglichkeit haben, dann nicht doch in den Minen arbeiten. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Also es ist einfach, von der Wirtschaftsrealität sind diese Dinge einfach vollkommen abgekoppelt. Und deshalb sind sie für uns im Investmentprozess nicht relevant. Aber wir schauen natürlich trotzdem, ist ein Unternehmen, leitet das jetzt proaktiv seine Giftstoffe in den Rhein? Wir sitzen hier direkt am Rhein, fänden wir auch nicht schön. Also da schauen wir natürlich schon nach. Oder was für uns eigentlich, wie gesagt, das wichtigste Kriterium dabei ist, das ist die Governance. Also ist die Unternehmensführung gut? Ist die Incentivierung des Managements aus unserer Sicht sinnvoll oder ist die kurzfristig getrieben? Das schauen wir uns natürlich an. Aber Verstehe. Wir achten nicht darauf, haben die jetzt ein tolles ESG-Rating oder nicht.
Ja, ich als ehemaliger Angestellter, mir fällt sofort ein, die Atmosphärenvergiftung in den Betrieben. Ja? Also wenn dann Beauftragte auftauchen, die Einhaltung bestimmter Dinge anmahnen, dann fühlt man sich ja gerne mal gegängelt. Und ich habe schon von verschiedenen Büros auch gehört, wo Leute sind, die darunter leiden unter diesen Anforderungen, indem sie einfach nicht mehr normal arbeiten können, sondern angeleitet und ermahnt werden, dies und jenes zu tun. Ja, das wird ja dann wahrscheinlich auch negative Folgen in Belegschaften haben können, oder?
Ja,
genau. Ich war auf einer Konferenz in London, eine sehr schöne mit Jordan Peterson, und da hat ein hochrangiger Investmentbanker beschrieben, wie sich die Geschichte in seinem Betrieb entwickelt. Nämlich, dass die ESG-Begeisterung schon nachlässt und nicht nur die Positionen in den Portfolios nicht mehr nachgefragt werden, sondern aktiv abgelehnt werden. Mhm. Der hat also erzählt, dass in den letzten 3-4 Jahren die Kunden anrufen und sagen, also schmeißt mir den ganzen ESG-Kram raus. Ja. Ist das auch hier ein Trend?
Also wir hatten ja von Anbeginn der ESG-Zeit ganz klar Flagge dazu bekannt, dass wir das nicht umsetzen werden und dass wir auch unsere Investmentprozesse danach nicht richten werden, sondern wir immer beim Value Investment bleiben. Das heißt, wir suchen nach Unternehmen, die tolle Performance zeigen zu annehmbaren Preisen oder günstigen Preisen. Und das kann ESG beinhalten, muss es aber nicht. Und deswegen ist es für uns nie ein großes Thema gewesen. Ich glaube, dass die Leute, die uns folgen oder uns ihr Geld anvertrauen, das auch sehr wertschätzen. Und deswegen hatten wir da nie große Probleme, oder Pascal?
Nein, nicht wirklich. Also wir sind natürlich als BaFin-lizenziertes Unternehmen, sind wir unter derselben Aufsicht wie Unternehmen an der Börse im Endeffekt auch. Und man hat auch versucht, uns zu gängeln und dass wir ein Statement sozusagen abgeben sollten, inwiefern wir denn ESG-mäßig auch investieren. Aber zum Glück sind wir noch so frei, dass wir sagen können, ja, wir haben ESG zur Kenntnis genommen. Weiter nicht.
Es geht aber auch dann so weit, weil letztendlich ist es ja so, auch wir wollen natürlich neue Volumen von den Anlegern bekommen. Ja? Und da gibt es natürlich dann auch Plattformen, wo man dann als ESG-Kritiker oder ESG-Feind oder nicht ESG-konform geframed wird.
Ja.
So, das heißt, dann wird man da so ein Stück weit ausgeschlossen. Oder ich will jetzt nicht sagen ausgeschlossen, aber man wird schon so stigmatisiert. Ne? ESG ja, ESG nein. Aber da haben wir halt dann in dem Moment die schwarze Pille genommen oder wie auch immer,
ja.
weil wir das auch ja, im Sinne der Kapitalverteilung nicht richtig finden. Ja.
Aber es gibt einen messbaren, also keinen oder einen gefühlten Effekt. Also ist es jetzt so, dass wenn man so unter Druck gesetzt wird, dass man bestimmte Dinge nicht investieren darf, da wäre ja jetzt mein Gerechtigkeitsempfinden befriedigt, wenn man sagen könnte, die da mit im Boot sind, die performen schlechter. Wir hatten also recht, sozusagen.
Ja, wie gesagt, also das müssten wir jetzt dann nochmal quantifizieren, also wirklich nochmal Statistiken aufbauen dazu, die habe ich nicht. Hm. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das so ist.
Ja.
Also,
die Bösen.
Also es hat gerade auch ESG-Fonds gegeben, dann im Jahr 2022, wo die Energiepreise eben so hoch gegangen sind und wo dann natürlich Unternehmen, die davon enorm profitiert haben, wo man jetzt aber an ESG eher weniger denkt, dass die dann natürlich sehr gut gestiegen sind. Und das hat allerdings dann die Performance dann von ESG-Fonds auch eher gebremst. Was wir auch schon gesehen haben, ist im Jahr 2022 schon, also jetzt schon 2 Jahre zurück, hat der oberste Controller in Texas, also ist praktisch der oberste Rechnungsprüfer in dem Bundesstaat, eine eigene schwarze Liste erstellt, auf der dann bestimmte Anlageunternehmen standen, beispielsweise auch BlackRock oder die UBS und die Credit Suisse, die es jetzt nicht mehr gibt, aus der Schweiz. Und damit hat dann dieser Controller allen ihm untergeordneten Mitarbeitern im Bundesstaat und auch in den Kommunen untersagt, mit diesen Unternehmen Geschäfte zu machen. Das heißt, dann durfte praktisch Dallas sein Geld nicht mehr bei der UBS anlegen, sondern musste sich eine andere Bank suchen. Also es gibt schon heftige Gegenbewegungen auch in diesem Bereich.
Das war also quasi eine Art Reaktion.
Genau.
Also da wurden also Firmen auf die schwarze Liste gesetzt, die sich besonders, zumindest verbal, ESG-mäßig verhalten haben.
Genau, weil es ging dann gegen die in Texas wichtige Öl- und Erdgasindustrie. Und dann hat der Bundesstaat entsprechend reagiert und hat gesagt, okay, wenn ihr jetzt uns irgendwo schaden wollt oder ihr uns nicht unterstützen wollt, dann machen wir das mit euch auch.
Genau, sehr gut. Also das ist der Trend, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jetzt gibt es ja auch böse Bubenaktien. Ja? Also wie ist da euer oder ihr Verhalten dazu? Ich denke insbesondere an Energieaktien, Ölaktien oder insbesondere Energieaktien. Wie performen die denn und wie ist da die Strategie bei euch?
Also wir sind davon überzeugt, dass wir nach wie vor Energie brauchen, und zwar nicht nur in Form von PV-Anlagen oder Windenergie, sondern dass wir nach wie vor auch fossile Brennstoffe wie Öl, Gas, aber auch Kernenergie brauchen. Ich sage sogar insbesondere hier in Deutschland brauchen, weil am Ende des Tages, und das muss man sich mal überlegen, wo ist dann aufgebaut? Es gibt nur zwei Komponenten. Das eine ist Mitarbeiter, also Zeit, wie viel kann man da an Kapazitäten reinstecken, und das andere ist die Kosten der Energie. Und je höher die Kosten für Energie sind, desto teurer werden die Produkte, und die Energie, die ist nicht nur aus der Steckdose, sie ist überall, selbst in diesem Anzug, in der Brille, überall steckt irgendwie fleischgewordene Energie, sage ich jetzt mal. Ja? Und wenn das teurer wird, dann werden die Produkte teurer. Ganz klar. Und das andere ist natürlich, sind die Lohnkosten, und diese zwei Komponenten sind die Preiskomponenten, das sind die wesentlichen Preistreiber. Und wenn das einfach immer teurer wird und immer teurer, dann können wir nicht erwarten, dass Inflation fällt und all das. Das heißt, wir brauchen günstige Energie. Wir brauchen das. Und das ist nicht möglich, indem wir jedes Dach mit PV-Anlage begleiten. Ja? Was bringt BASF, was bringt Bayer, was bringt die BMW-Werke eine PV-Anlage auf dem Dach? Da können die wahrscheinlich nicht mal das Pförtnerhäuschen beleuchten. Beschreibe ich das ein bisschen.
Oder sie gehen weg, ja.
Oder sie gehen weg.
Also ich entnehme dem, dass ihr jetzt in eurer Investmententscheidung keine spitzen ESG-Fingerfirmen gegenüber habt. Ne? Es sei denn, es ist Rüstungsindustrie oder irgendwas.
Also wir haben eigene Ausschlusskriterien, nach denen wir uns halten. Ja. Ein Thema ist Rüstung. Ja. Wir beteiligen uns nicht an Rüstungsunternehmen. Aha. Und wir meiden den Bereich Impfstoffhersteller Pharma.
Ja gut, ich muss jetzt neutral bleiben. Alles klar. Ihr nehmt ja den Investoren die schwierige Aufgabe des Aussuchens ab. Ja, das ist ja der tiefere Sinn hier, dass man sagen kann, okay, ich steige hier ein in die Fonds und die jungen, intelligenten Männer, die erledigen das ideal für mich. Aber wenn jetzt mal in einem Gespräch auf einer Party Energieaktien, gerade Öl, Kernenergie oder sowas, wie stehen die im Moment? Sind die jetzt niedrig? Soll man die kaufen? Soll man die abstoßen? Soll man die halten? Wie ist das?
Also gerade jetzt Ende September ist Öl relativ günstig, so günstig wie 2021, 2022 nicht mehr, also war jahrelang jetzt hoch, sind gefallen, dann fallen auch Ölaktien. Ist für uns eine wunderbare Chance, da womöglich wieder drauf zu schauen, einen Blick drauf zu werfen, denn das Geschäftsmodell ist gekommen, um zu bleiben. Also nur weil Deutschland sich dagegen ausspricht, heißt es nicht, dass die ganze Welt sich dagegen ausspricht. Wir werden weiterhin Öl brauchen. Das sehen wir auch für die nächsten 10, 20 und 30 Jahre. Deswegen sind wir Ölaktien, insbesondere Öl jetzt, sehr, sehr interessant, weil sie vom Preis her zurückgekommen sind.
Genau, das heißt, jetzt wäre auch für euch oder für die Investoren einen Moment, da drauf zu schauen. Auf die verpönten Aktien mit fossilen Energien zum Beispiel.
Ja. Ganz genau.
Gut. Ja, herzlichen Dank. Dann weiß ich Bescheid. Ja, Dankeschön. Und ich habe so den Eindruck, dass also ein bisschen ein Silberstreif am Horizont existiert und dass der galoppierende ESG-Phänomen sich doch ein klein bisschen abschwächt, zumindest in Investment-Dingen nicht das Nonplusultra darstellt im Endeffekt.
Absolut. Ja, das sieht so aus, ja.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke eben.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.